was kann ich glauben? Kann ich den Kirchen noch glauben? Kann ich Religionen glauben? Es gab noch nicht so viele Konfessionen, wie es heute gibt. Heute haben wir Hunderte, Tausende von einzelnen Kirchen und Konfessionen. Damals gab es nur eine Gemeinde. Was sagt die Bibel dazu? Herzlich willkommen zu unserer Sendereihe Was kann ich glauben? Von Konfessionen und Religionen. Wir haben heute Teil Nummer 2. Es geht heute um die evangelische Kirche, um die Lutheraner. Und da wir heute auch wieder über die Bibel sprechen wollen und über die Aussagen der Bibel in Verbindung und im Vergleich mit den Aussagen dieser Religion, darf ich Sie einladen, dass wir zu Anfang zusammen beten. Himmlischer Vater, wir kommen zu dir und danken dir von ganzem Herzen für deinen Segen, für deine Bewahrung, für deine Gnade, die jeden Tag neu ist. Wir danken dir für dein Wort, was wir haben dürfen, und dass wir in deinem Wort Wegweisung, Hilfe und Richtschnur haben dürfen. Wir bitten dich, wenn wir jetzt über die biblischen Lehren nachdenken, dass du mit deinem Heiligen Geist unser Herzen öffnest, vorbereitest, dass wir es verstehen, dass wir es auch in die Tat umsetzen können. Sei du mitten unter uns. In Jesu Namen. Amen. Ja, in dieser Serie, was kann ich glauben, geht es darum, dass wir überlegen, was ist biblischer Glaube? Denn die meisten Religionen und Konfessionen sagen von sich, wir haben die Wahrheit und was wir sagen, ist richtig. Wenn man das nicht glauben würde, würde man ja auch nicht irgendwo eine Religion gründen oder auch beitreten. Aber das Problem ist natürlich, wenn alle sagen, ich habe die Wahrheit, was ist denn wirklich die Wahrheit? Wahr ist nicht das, was irgendeine Kirche sagt, was irgendein Pastor oder Pfarrer sagt. Wahr ist das, was die Bibel sagt. Weil ich glaube, dass die Bibel die Grundlage ist für alles. Für unser Leben, für unseren Glauben und wie wir unseren Glauben auch in der Tat umsetzen können. Deswegen müssen wir alles, was Kirchen sagen, auch andere Religionen sagen, müssen wir immer mit der Bibel prüfen. Jesus Christus hat auch selber, als er versucht wurde von Satan, was war seine Antwort? Was hat er immer gesagt? Es steht geschrieben. Woher wusste er denn, was geschrieben steht? Natürlich, er hat es gelesen, er hat es studiert, er hat sich ausgekannt. Deswegen müssen wir die Bibel nicht nur oberflächlich lesen und hier und dort mal, vielleicht einmal die Woche mal eine halbe Stunde, sondern jeden Tag zu Hause studieren und lesen, dass wir wissen, was richtig ist, damit wir unterscheiden können zwischen Wahrheit und Irrtum, zwischen dem, was die Bibel sagt, was gut ist und wo etwas Falsches ist. So, wir hatten bei unserem ersten Thema über die katholische, die römisch-katholische Kirche gesprochen und gesehen, wo sie Lehren hatte, die gut waren und richtig waren und wo sie Lehren hatte, die mit der Bibel nicht übereinstimmen und wie wir nach der Bibel einen guten Weg gehen können. Jetzt kommt dieser zweite Teil, die evangelische Kirche. Und zwar bei uns in Deutschland, wenn man sagt die evangelische Kirche, dann meint man eigentlich die Lutheraner. Obwohl wir gleich sehen werden, dass das eigentlich ein ganz großer Überbegriff ist. Denn es gibt sehr, sehr viele verschiedene evangelische Kirchen. Aber das, wie gesagt, kommen wir gleich ein bisschen näher drauf. Wir werden auch wieder 4 Teile haben in diesem Vortrag. Erstens die Geschichte und Verbreitung der evangelischen Kirche. Zweitens Übereinstimmungen ihrer Lehren mit der Bibel. Drittens, wo gibt es Unterschiede, Abweichungen? Und viertens, welche Hinweise können wir geben? Welche Schlussfolgerungen können wir daraus ziehen? Kommen wir zum ersten Punkt. Geschichte und Verbreitung. Das wollen wir nicht zu ausführlich machen. Das kann jeder, wenn er gerne möchte, im Internet googeln oder Wikipedia. Aber so ganz kurz, damit man so ein bisschen weiß, was hat das damit zu tun und was sind so die Hintergründe dieser Kirche. Natürlich, der Ursprung, der Beginn der evangelischen Kirche, der Lutheraner, war Martin Luther. 1517 war das Jahr, wo er diese berühmten 95 Thesen an die Kirchentür gehämmert hat, der Schlosskirche in Wittenberg. Und eigentlich wollte er mit diesen 95 Thesen eigentlich nur eine theologische Diskussion anregen. Er wollte keine Reformation ins Leben rufen damit. Weil er sich geärgert hat über den Ablasshandel. Der Tetzel war das Land gezogen und hatte gesagt, wenn ihr Geld bezahlt, dann könnt ihr durch das Geld bezahlen eure Sünden loswerden, beziehungsweise könnt sogar auch für eure Verstorbenen, die im Fegefeuer sind, könnt ihr auch noch das bezahlen, dass die schneller da rauskommen. Und das hat den Martin Luther so sehr geärgert, dass er da diese 95 Thesen geschrieben hat gegen diesen Ablasshandel uns gegen diese falsche Rechtfertigungstheologie. Diese Thesen haben sich sehr schnell verbreitet, die sind übersetzt worden, die waren übrigens ursprünglich auf Latein, die sind übersetzt worden ins Deutsche und sind überall verbreitet worden. Und sehr viele Menschen waren begeistert davon, dass hier jemand aufgestanden ist, der endlich mal nach der Bibel geht, der schaut, was sagt denn die Bibel zu diesem und jedem Punkt und nicht irgendwo nur nach kirchlichen Traditionen. Dann gab es nach einigen Jahren die Protestation der Fürsten zu Speyer. Es gab ja vorher schon in Worms den Reichstag, wo Luther erschienen ist und wo er seine Lehre nicht widerrufen hatte. Aber in Speyer war es dann so, dass er nicht dabei war, sondern die Fürsten, die protestantischen, die evangelischen Fürsten waren dort. Die hießen noch nicht Protestanten, sondern erst ab da wurden die Protestanten genannt, weil sie dort protestiert hatten. Nämlich der Kaiser, Karl V., der war sehr katholisch und er hat die Reformation bekämpft. Er hatte im Jahr zuvor, 1528, ein Edikt herausgegeben, was ihnen gewisse Religionsfreiheit gegeben hatte. Aus dem Grund, weil die Türken vor der Tür standen und er brauchte seine Krieger, um gegen die Türken, gegen die Moslems zu kämpfen. Aber jetzt war die Gefahr einigermaßen gebannt und jetzt hat er wieder sich fokussiert auf den Kampf gegen die Reformation. Und er hat das wieder zurückgezogen, diese Religionsfreiheit. Und jetzt haben die Fürsten, die protestantischen Fürsten, die waren in der Minderheit, haben protestiert dagegen und haben gesagt, nein, das können wir nicht so stehen lassen. Wir stellen uns dagegen. Und deswegen heißen die Protestanten auch Protestanten, nicht weil Luther protestiert hat, sondern weil die Fürsten protestiert haben auf dem Reichstag zu Speyer 1529. Ja, und das ging dann so weit, weil der Kaiser Karl V. das abgelehnt hat, das anzunehmen, diese Protestation, haben sie dann eine Schrift geschrieben, eine Entgegnung. Die hat dann Melanchthon geschrieben, in Bezug und mit Hintergründen und Schriften von Martin Luther natürlich. Luther hat da auch mit reingewirkt, aber geschrieben hat es Melanchthon. Das ist sozusagen die augsburgische Konfession. Und zwar hat man hier sozusagen die Glaubensgrundlagen gelegt, was eigentlich evangelischer, protestantischer, lutherischer Glaube ist, bedeutet, was die Inhalte sind. Und das, ja, das ist bis heute noch die Grundlage für die evangelische, lutherische Kirche. Ja, und auch diese augsburgische Konfession hat der Kaiser abgelehnt. Er hat sie nicht angenommen, er hat gesagt, das wollen wir nicht, brauchen wir nicht, geht nicht. Und dann haben sie einen Bund gemacht, den Schmalkaldischen Bund 1531. Das heißt, da haben die protestantischen Fürsten gesagt, wir halten zusammen und wenn wir angegriffen werden, werden wir uns gegenseitig helfen, zu verteidigen. Das haben sie dann auch gemacht, nachher, als der 30-jährige Krieg kam. Aber sie haben das eigentlich nicht geschafft, weil sie zu schwach waren. Aber weil die Schweden gekommen sind, haben die Schweden, die auch Protestanten waren, die haben dann den protestantischen deutschen Fürsten geholfen und dadurch ist die Reformation nicht untergegangen. Gut, aber das war so ein bisschen der Weg, der so hier begangen wurde. Und dann hat sich natürlich dann die Kirche, die evangelisch-lutherische Kirche gegründet und dann war die Kirchenspaltung da. Die Verbreitung der evangelischen Kirche heute, und zwar vom Lutherischen Weltbund, erstmal gerechnet. Weltweit gibt es ungefähr 74 Millionen Christen, die sich zum Lutherischen Weltbund dazugehörig fühlen. In Deutschland sind das 22 Millionen. Ungefähr 26% der Bevölkerung sind evangelisch-lutherisch. 1950, eine Vergleichszahl, waren es 51%, die evangelisch-lutherisch waren. Natürlich war damals, 1950, muss man auch mit berücksichtigen, war die DDR noch nicht dabei. Und die DDR, wissen wir, war ja, eigentlich war das ja ursprünglich, bevor es kommunistisch wurde oder sozialistisch wurde, war es ja eigentlich alles protestantisch. Aber das heißt, in den 50er Jahren war die Hälfte der Bevölkerung war evangelisch, protestantisch. Ja. Und das hat jetzt so weit abgenommen, dass wir nur noch bei 26, also ungefähr auf die Hälfte hat es abgenommen, ja, prozentmäßig. Ja, dann gibt es die EKD, das ist ein Zusammenschluss, das ist die evangelische Kirche in Deutschland. In der Vorbereitung auf diesen Vortrag habe ich bemerkt, auch bei den anderen Vorträgen nachher übrigens auch, dass es sehr viele evangelische Kirchen gibt. Nicht nur evangelische Landeskirchen, wie man hier auf dem Bild auch sieht, von Baden, von Württemberg und von Hessen-Nassau und von Bayern und von Sachsen und so weiter. Das sind natürlich alles die Landeskirchen, die übrigens alle selbstständig sind und aber einen losen Verbund haben, der oben drüber steht. Aber es gibt auch andere evangelische Kirchen, die Unierten und die reformierten Evangelischen und so weiter. Und die sind alle in dem EKD zusammengeschlossen. Die evangelische Kirche in Deutschland ist sozusagen der übergeordnete Bund dieser Kirchen. Und eine Unterordnung ist die VELKD. Das ist die Vereinigte Evangelisch-Lutherische Kirche Deutschlands. Bisschen lang, bisschen sperrig, aber das sind jetzt die echten, wie wir sagen würden, was wir unter evangelische Kirche verstehen, die Lutheraner. Das sind die, diese VELKD. Aber unter der EKD sind dann auch noch die UEK. UEK ist die Union evangelischer Kirchen. Das sind die Unierten und Reformierten Kirchen. Und zwar, es war Folgendes, die hatten versucht, sich mal zusammenzufügen wieder. Die lutherischen, evangelischen, die waren nach dem, was Luther gesagt hatte. Die Reformierten gingen nach dem, was Calvin gesagt hatte, oder auch Zwingli, aber ein bisschen stärker Calvin. Und da gab es auch Unterschiede zwischen denen. Und weil die sich nicht untereinander gut miteinander konnten, haben die sich getrennt. Und die Unierten haben jetzt versucht, das zusammenzubringen. Aber das ging nicht zusammen. Und jetzt waren sie sozusagen, obwohl sie versucht haben, eine Einheit zu bringen, haben sie jetzt die dritte Gruppe gegründet, die sozusagen einen Kompromiss zwischen diesen beiden versucht haben herzustellen. Aber unter der EKD sind sie heute eigentlich unter einem Verband, auch wenn sie noch selbstständig organisiert sind. Und was wir hier sehen auf dem Bild, auf dieser Karte von Deutschland, was wir hellbraun sehen, das sind die Landeskirchen, die in der VELKD, das ist die Evangelisch-Lutherische Kirche Deutschlands, die dort Mitglied sind. Und die dunkelbraunen, das sind diejenigen, die Gastmitglied sind in dieser VELKD. Und die grauen, die sind nicht dabei. Also von da sieht man auch, dass die auch nicht in allem immer so einig sind und sich zusammen tun und alles zusammenpasst. Ja, hier sehen wir eine Karte. Und zwar jetzt mal eine Übersichtskarte, welche Religionen auf der ganzen Welt wo verbreitet sind. Und zwar, welche Länder welche Religion überwiegend haben. Das Blaue, was wir sehen, das sind die protestantischen Christen. Und zwar, das ist jetzt nicht unterschieden, ob das jetzt Lutheraner sind oder ob das jetzt Calvinisten sind. Ja. Da sehen wir gerade vor allem in Nordamerika und auch Nordeuropa und Südafrika und Australien. Die lila Gefärbten, das sind die katholischen Christen, vor allem in Südamerika und Südeuropa und auch Mittelafrika. Und dann sehen wir das Grüne. Das Dunkelgrüne sind die sunnitischen vom Islam und die hellgrünen oder mittelgrünen die schiitischen vom Islam. Also das Grüne ist sozusagen vor allem Nordafrika und so der Mittlere und Nahe Osten. Jetzt schauen wir uns mal an, welche Lehren die evangelische Kirche hat. Unser Seminar, unsere Reihe lautet ja, was kann ich glauben? Und wir müssen uns bei jeder Kirche fragen, was die Kirche lehrt, was kann ich davon glauben, was ist richtig, was ist gut und was stimmt mit der Bibel nicht überein, was weicht ab, wo gibt es Probleme. Also, übrigens, wir haben auch in der evangelischen Kirche einen Katechismus. Katechismus heißt eigentlich ein Buch, wo die Lehren drinstehen. Luther hat auch einen Katechismus geschrieben mit den Lehren, die er für richtig gehalten hat. Und zwar, es gibt die sogenannten vier Solas oder vier Soli der Reformation. Das sind die theologischen Soli. Das ist Sola Scriptura, zweitens Solus Christus, drittens Sola Gratia und viertens Sola Fide. Und zwar, das fängt immer mit Sola an und Sola bedeutet allein. Sola Scriptura heißt allein die Schrift. Das heißt, die Grundlage für den Glauben ist nur die Schrift, nicht die Tradition der Kirche. Denn die katholische Kirche sagte, die Tradition der Kirche steht über der Schrift. Und wenn es da Unterschiede gibt, dann ist die Tradition der Kirche wichtiger, als was die Schrift sagt. Der zweite Punkt, Solus Christus. Die katholische Kirche sagte, Jesus hat uns erlöst, aber wir müssen auch eigene Werke tun. Also Christus plus eigene Werke. Und die Bibel sagt, oder die Reformation, Luther sagte, nein, allein Christus, er hat uns erlöst. Und nur in ihm und durch ihn finden wir das und haben wir das Heil. Dann Sola Gratia, das heißt allein aus Gnade. Das heißt, die Erlösung, die verbracht worden ist, die Jesus für uns am Kreuz gebracht hat, war reine Gnade Gottes. Und auch, dass ein Mensch glauben kann, ein Mensch zu Gott finden kann, ist reine Gnade Gottes. Die Erlösung ist aus Gnade, nicht aus guten Werken. Und viertens, sola fide, das ist ganz, ganz wichtig, die Erlösung ist allein aus dem Glauben. Das heißt nicht gute Werke plus Glauben obendrauf oder Glauben plus gute Werke, nein, allein aus dem Glauben. Die Werke sind zwar auch wichtig, keine Frage, aber nicht um erlöst zu werden. Um erlöst zu werden, ist es der Glaube. Und um den Glauben auszuleben, wenn wir erlöst sind, um dann auch zu zeigen, in der Heiligung Fortschritte zu machen, da sind die guten Werke, aber als Folge der Erlösung und des Glaubens und nicht als Bedingung. Und das sind die vier Solas der Reformation. Und alle protestantischen und evangelischen Kirchen, die es heute gibt, ob das Freikirchen sind oder die Großkirchen oder wer auch immer, akzeptieren und glauben und leben diese vier Prinzipien aus. Sie haben sie auf jeden Fall theoretisch. Ob sie sie praktisch auch immer so machen, das ist eine zweite Frage. Denn gerade der erste Punkt, Sola Scriptura, eigentlich heißt das ja, dass man alle seine Lehren nur nach der Bibel ausrichtet, nicht nach den eigenen Traditionen. Und da ist es leider so, dass die meisten Kirchen davon auch nicht so ganz frei sind, weil sie schon eigene Traditionen haben der vergangenen Jahrhunderte, die sich gebildet haben und da auch schon ziemlich dran behaftet sind. Gut, auf jeden Fall, diese vier Solas der Reformation sind gute biblische Prinzipien, die, denke ich, wichtig sind, die wir beachten müssen, die auch die ganz wichtige Pfeiler sind im Glaubensgebäude. Ja, weitere Übereinstimmungen mit der Bibel. Einmal die Lehre der Wiederkunft Jesu. Auch wenn sie das nicht so stark propagieren und so stark verkündigen, aber sie glauben, Jesus Christus wird wiederkommen in den Wolken des Himmels. Ja. Und die Naherwartung ist zwar nicht so stark da, wie sie sein könnte, aber allein, dass sie glauben, dass Jesus wiederkommt, ist eine gute Sache. Sechstens, ihre Lehre von Gott, dass sie glauben, es gibt einen Gott, einen allmächtigen Gott, einen allwissenden Gott, einen ewigen Gott. Siebtens, der Gehorsam Gott gegenüber, dass es auch wichtig ist. Luther hat es übrigens auch stark betont, dass wir zwar allein durch den Glauben erlöst werden, aber dass der Gehorsam auch wichtig ist. Es gab dann zwar auch danach viele evangelische Theologen, die dann eigentlich gerade aus diesen vier Solas das so betont haben, dass sie den Gehorsam und die Heiligung eigentlich schon fast hinten runterfallen lassen haben. Aber Luther hat immer gedacht, nein, der Gehorsam ist wichtig. Nicht als Bedingung der Erlösung, sondern als Folge der Erlösung. Ja, das ist die nächste Frage. Wo gibt es Abweichungen? Da muss ich nochmal betonen, wenn ich jetzt auch von Dingen spreche, die vielleicht in der Kirche anders gesehen werden, als die Bibel es sagt oder auch ich kritisiere, dann geht es immer darum, dass wir über das System sprechen. Wir wollen keine Menschen angreifen und auch keine Kirche angreifen. Es gibt in jeder Kirche, auch in der evangelischen Kirche, sehr viele aufrichtige, gläubige Menschen, die bekehrt sind und erlöst sind und gerettet sind. Aber wir müssen trotzdem uns die Lehren anschauen. Wo gibt es Lehren, die richtig sind und die gut sind, die wir auch glauben und übernehmen können? Und wo gibt es Lehren, die wir nicht übernehmen sollten? Gut, wo haben wir Abweichungen? Die Säuglingstaufe, zweitens die unsterbliche Seele, drittens die Sonntagsheiligung, viertens die Beziehung von Kirche und Staat und fünftens das Abendmahl, das Verständnis vom Abendmahl. Zum Ersten, die Säuglingstaufe. Wir hatten schon beim ersten Vortrag gesehen, dass das Papsttum, die katholische Kirche, die Säuglingstaufe eingeführt hat im Laufe der Jahrhunderte. Und zwar aus dem Grund, weil sie eben gesagt haben, es gibt eine Erbsünde. Und diese Erbsünde, die ein Säugling schon mit auf die Welt bekommt, wenn er geboren wird, die wird bei der Taufe abgewaschen. Und natürlich haben sie auch gleichzeitig mit der Taufe dann auch die Kinder, ohne dass man sie gefragt hat, auch gleich in die Kirche hineingetauft. Das heißt, eigentlich ist Gott ja ein Gott, der die Freiheit möchte. Gott ist ein Gott der Liebe und er liebt uns so sehr, dass er jedem Menschen die vollständige Freiheit lässt. Deswegen lässt er auch jedem Menschen die Freiheit zu entscheiden, ob er glauben will oder nicht glauben will, ob er getauft werden will oder nicht getauft werden will, ob er das ewige Leben haben will oder ob er das ewige Leben nicht haben will. Und deswegen ist die Taufe immer eine freiwillige Sache, dass sich jemand entscheidet, ich möchte auch dabei sein. Ich habe mich entschieden, mein Leben Gott zu übergeben und in der Taufe das zum Ausdruck zu bringen. Und von daher ist das Prinzip, Säuglinge zu taufen, steht gegen diesen freien Willen, den Gott den Menschen gegeben hat. Deswegen ist alles, was irgendwo nach Zwang ist, aussieht oder nach Zwang riecht, sollte man immer meiden. Gott arbeitet immer über das Gewissen und über Überzeugung, dass er das Herz eines Menschen berührt. Und wenn das Herz eines Menschen dabei ist, dann macht der Mensch das gerne von innen heraus, weil es ihm selbst gut tut. Ja, die Säuglingstaufe. Was sagt die Bibel dazu? Markus 16, Vers 16. Dort steht, wer da glaubt und getauft wird, der wird selig werden. Wer aber nicht glaubt, der wird verdammt werden. Was sagt Jesus hier? Was ist die Bedingung, damit wir gerettet werden, damit wir erlöst werden? Erstens Glaube, zweitens die Taufe. Und zwar in dieser Reihenfolge. Erst Glaube und dann die Taufe. Und wenn wir uns das schon anschauen, dann sehen wir, ein Säugling kann nicht glauben. Und deswegen, wenn ein Säugling nicht glauben kann, dann können wir ihn auch nicht taufen. Natürlich hat Luther das ja auch so gelehrt, die Säuglingstaufe. Luther hat ja auch gesagt, dass wir durch den Glauben erlöst werden. Und jetzt haben seine Kritiker ihn gefragt, Luther, wenn du sagst, dass wir durch den Glauben erlöst werden, was ist jetzt mit dem Säugling, wenn du ihn taufst? Ein Säugling kann ja nicht glauben. Und dann hat Luther gesagt, hat er zuerst gesagt, ja, es ist so, dass hier die Eltern oder der Taufpate stellvertretend für den Säugling glauben. Und wenn der dann halt älter wird, dann kann er sich nachträglich dafür entscheiden. Aber haben die Kritiker gesagt, nein, du sagst selbst immer, niemand kann für einen anderen glauben. Der Ehepartner kann nicht für seinen anderen Ehepartner glauben und durch sein Glauben ihn zur Rettung bringen. Das geht nicht. Der Glaube ist immer etwas Privates, etwas Persönliches. Niemals stellvertretend für jemand anders. Musste er zugeben, Luther. Hat er gesagt, ja, das ist richtig. Dann hat er gesagt, ja, es gibt ein zweites Argument. Gott gibt den Glauben in einer für uns Menschen nicht verstehbaren Art und Weise in den Säugling hinein. Deswegen kann der Säugling auch schon glauben. Und dann haben die Kritiker gesagt, aber Luther, du sagst immer selbst, der Glaube ist eine Entscheidung, auch wenn Gott den Glauben wirkt. Jeder Glaube ist von Gott gewirkt, keine Frage. Aber die Entscheidung, ob ich glauben will, die liegt bei Menschen. Ich kann auch mich dagegen sperren und dann habe ich den Glauben nicht. Und ein Säugling kann sich nicht entscheiden, für oder gegen den Glauben. Und also kann er ihn auch nicht haben. Also Luther hat in dieser Frage damit gekämpft, weil er selbst merkte, irgendwas stimmt damit nicht. Und es gab ja auch zu seiner Zeit die sogenannten Täuferbewegung. Und es gab damals zwei Richtungen in der Täuferbewegung. Die eine Richtung, das waren Schwärmer, wie der Thomas Münzer. Die haben dann eben auch gesagt, wir brauchen die Bibel gar nicht mehr, weil wir werden vom Heiligen Geist weggeführt. Und das war dann so eine Schwärmerei und der hat so viel Durcheinander und Unsinn dann gebracht, dass sämtliche Werte und Maßstäbe der Gesellschaft damit eigentlich aufgelöst und aufgelöst wurden. Und es gab aber auch eine Täuferbewegung, die bibeltreu waren und die einen guten Weg gegangen sind, woraus nachher die Baptisten entstanden sind. Die waren nüchtern und die waren keine Schwärmer. Aber Luther hat leider nur auf die eine Täuferbewegung geschaut. Und weil die solche Schwärmer waren, hat er die Täuferbewegung generell abgelehnt und auch die anderen Täufer, die guten Täufer, mitverfolgt mit den schwärmerischen Täufern. Aber das war wahrscheinlich ein Grund, warum er auch die Erwachsenentaufe sich dagegen gegengestellt hat, weil er mit diesen Wiedertäufern schlechte Erfahrungen gemacht hatte. Ja. Zweitens, die unsterbliche Seele. Das ist auch ein Punkt, den die Kirche, die evangelische Kirche, von der katholischen Kirche übernommen hat. Obwohl Luther auch mal Aussagen gemacht hat, wo er das auch in Frage gestellt hat. Und von daher war er da auch sich nicht immer so ganz, hat er keine klare Linie gehabt. Ja. Aber auf jeden Fall die grundsätzliche Vorstellung, dass der Mensch eine Seele hat, die unsterblich ist, die finden wir auch in der evangelischen Kirche. Ein Text dazu, Prediger 9, Vers 5 und 6. Dort heißt es, denn die Lebenden wissen, dass sie sterben werden, die Toten aber wissen nichts. Sie haben keinen Teil mehr an allem, was unter der Sonne geschieht. Das bedeutet, die Bibel sagt, der Mensch hat keine unsterbliche Seele. Wenn der Mensch stirbt, dann ist er tot. Und er hat keinen Anteil mehr an allem, was geschieht. Das heißt, er hat kein Bewusstsein mehr, kein Denken mehr, kein Reden und kein Gottloben und nichts mehr. Und die Lösung für den Tod nach der Bibel ist nicht, dass die unsterbliche Seele in den Himmel geht oder sonst woanders hingeht, sondern die Lösung ist, dass der Mensch schläft in der Erde und dass er dann wieder neu aufersteht, mit einem neuen Körper bei der Wiederkunft. Drittens, die Sonntagsheiligung. Auch hier hat Martin Luther die Lehre der Kirche übernommen. Er hat in vielen Punkten die Reformation vorwärts gebracht und auch hier die Dinge verändert. Und zwar so verändert, wie das Bibel sagt, wie es gut ist. Aber in diesen Punkten der Taufe und der unsterblichen Seele und der Sonntagsheiligung hat er das leider nicht gemacht. Das heißt, er hat auch hier den Sonntag übernommen, den die Kirche eingesetzt hatte, die katholische Kirche, im 4. Jahrhundert nach Christus. Im 4. Gebot, 2. Mose 20, lesen wir Verse 8 bis 10. Gedenke des Sabbattages, dass du ihn heiligst. 6 Tage sollst du arbeiten und alle deine Werke tun. Aber am 7. Tage ist der Sabbat des Herrn, deines Gottes, da sollst du keine Arbeit tun. Es ist interessant, dass die meisten Christen mit den anderen 9 Geboten keine Probleme haben. Dass man nicht töten soll und nicht lügen soll und die Eltern ehren soll und Gottes Wort nicht missbrauchen und Gottes Namen nicht missbrauchen soll. Das kann man verstehen. Aber wenn es um das 4. Gebot geht, das Sabbatgebot, da auf einmal sagen sie, nein, das brauchen wir nicht, das gilt nicht mehr. Natürlich gelten die 10 Gebote Gottes noch. Die sind dann nie aufgehoben worden. Ja, denn die 10 Gebote sind ein Ausdruck des Wesens Gottes, des Charakters Gottes. Denn der Gesetzgeber bringt immer seine Gedanken, seinen Charakter in das Gesetz mit hinein, was er herausbringt. Und deswegen sind die 10 Gebote, zeigen uns, wie wir Gott lieben können, in den ersten 4 Geboten, und wie wir unseren Nächsten lieben können. Das sind die letzten 6 Gebote. Deswegen, Gott hat uns den Sabbat gegeben als Ruhetag, den 7. Tag, von der Schöpfung an. Deswegen ist auch die Begründung vom 4. Gebot, weil Gott in 6 Tagen die Welt geschaffen hat und am 7. geruht hat, sollen wir auch am 7. ruhen. Und bei der Schöpfung gab es noch keine Juden. Der Sabbat ist nicht für die Juden gemacht worden. Der Sabbat ist für alle Menschen gemacht worden seit der Schöpfung. Und die Kirche selbst hat ihn verändert in den Sonntag. Und diese Veränderung finden wir nirgendwo in der Bibel. Ist weder begründet noch befohlen. Das kam erst im 4. Jahrhundert nach Christus auf. Viertens, die Beziehung zwischen Kirche und Staat. Luther war der Meinung, und er war ein Kind seiner Zeit, er kannte das nicht anders, dass der Staat dafür sorgen muss, dass die Leute richtig glauben. Das heißt, der Staat hat von Gott die Autorität bekommen, Falschglaubende zu korrigieren. Natürlich ist das von Gott niemals so gewollt und gedacht. Natürlich kann man jemanden, der falsch oder anders glaubt, kann man versuchen zu überzeugen, aber man darf niemals mit Gewalt ihn davon abbringen. Und das Problem war ja, dass Luther und die Protestanten selbst ja erlebt haben, wie sie verfolgt wurden. Und es gab Luther, Gott hat Luther bewahrt vor dem Tod. Aber viele seiner Mitkämpfer sind auf den Scheiterhaufen verbrannt worden und gestorben. Ja. Aber Gott möchte, dass Kirche und Staat getrennt sind. Warum? Weil der Staat nur Gesetze erlassen sollte, die auch wirklich den Menschen die Freiheit lassen, das zu glauben, was er möchte. Gott zwingt niemanden. Gott lädt jeden ein, das Richtige zu glauben und ihm zu folgen. Aber er zwingt niemanden. Jesus hat mal gesagt, da sprach Jesus zu ihnen, Markus 12, Vers 17, gebt dem Kaiser, was des Kaisers ist, und Gott, was Gottes ist. Das bedeutet, dass wir das trennen sollten. Den weltlichen Bereich sollen wir das tun, was der Staat sagt, natürlich. Es sei denn, dass der Staat etwas verlangt, was gegen Gottes Gebote wäre. Da müssen wir den Gott mehr gehorchen als den Menschen. Aber Paulus sagt auch, dass wir dem Staat, der Obrigkeit, gehorchen sollen. Aber wir sollen auf der anderen Seite auch Gott das geben, was ihm gehört, was er möchte, was sein Anspruch ist. Wir sollen Gottes geben, was Gottes ist. Das heißt, in religiöser Ebene, da haben wir die Situation, dass wir nicht mehr dem Kaiser das geben. Der Kaiser darf nicht darüber bestimmen, was wir religiös tun, denken oder glauben sollen. Das muss getrennt sein. Denn immer dann, wenn man das vermischt, verbindet, dann gibt es Verfolgung. Dann gibt es Menschen, die anderen, nur weil sie anders glauben, den Kopf einschlagen oder töten. Oftmals waren die Verfolgungen nicht, weil ein Atheist die Gläubigen verfolgt hat, sondern weil jemand, der an eine bestimmte Art und Weise an Gott glaubte, andere verfolgt hat, die anders geglaubt haben als er. Und das war der meistens religiöse Fanatismus, der dazu geführt hat, denn die wahren Nachfolger Gottes zu verfolgen. Und dieser Gedanke der Glaubensfreiheit, der Gewissensfreiheit, der kam noch nicht bei Luther auf. Der kam erst 200 Jahre später auf, nachher bei den Pilgervätern, die nach Amerika ausgewandert sind. Und dann war 1776 Amerika das erste Land, was die Glaubensfreiheit vollkommen hier gewährt hat und die Gewissensfreiheit auch gegeben hat. Ja. Und fünftens das Abendmahl. Und zwar beim Katholischen, hatten wir beim letzten Mal schon gesagt, die haben die Vorstellung gehabt, dass beim Abendmahl sich das Brot in den echten Leib verwandelt und der Wein sich in das echte Blut Jesu verwandelt. Also man trinkt dann nicht mehr den Wein, sondern man trinkt eigentlich das Blut. Man schmeckt zwar Wein, aber es ist eigentlich Blut. Luther hat dann gesagt, also andersrum, Calvin hat gesagt und auch Zwingli, die haben gesagt, nein, das Abendmahl ist ein reines Gedächtnismahl. Wir denken nur an Jesu Opfertat zurück. Wir glauben, dass das damals Jesus das für uns getan hat. Und wir erinnern uns ab und zu daran, dass wir das nicht vergessen. Der Mittelpunkt unseres Glaubens, Jesu Erlösungstat. Und Luther sagt ja jetzt aber, naja, er sagte, so ganz nur symbolisch ist es schon nicht, aber eine Verwandlung, ein Opfer ist es auch nicht. Luther hat so ein Zwischending. Und das nennt man Konsubstantiationslehre. Das heißt, er hat gesagt, Gottes Gegenwart ist schon irgendwie dort in dem Brot drin, aber es ist keine echte Verwandlung. Es ist schon das Brot, was wir essen, aber es ist, Gottes Gegenwart ist schon irgendwo mit in einem undefinierten Zustand mit drin. Also eine Zwischending hat er irgendwie versucht, da herauszufinden. Ja. Aber ich denke, wenn wir uns den Bibeltext anschauen, Lukas 22, Vers 19, sagt Jesus, und er nahm das Brot, dankte und brach's und gab es ihnen und sprach, das ist mein Leib, der für euch gegeben wird, das tut zu meinem Gedächtnis. Jesus sagt ganz klar, es ist ein Gedächtnismahl. Ja. Und ich denke, wenn er sagt, das ist mein Leib, dann meint er damit, dieses Brot symbolisiert meinen Leib. Und so wie er das Brot gebrochen hat, so wurde auch sein Leib am Kreuz gebrochen. Und so wie der Traubensaft ausgeschüttet worden ist vom Gefäß in die Gläser, die sie bei sich stehen hatten, in die Becher, so ist auch Jesu Blut vergossen worden. Das Wort ausgießen und vergießen ist das gleiche Wort im Griechischen. Ja. Das heißt, nicht nur die Dinge symbolisieren Jesu Körper und Jesu Blut, nämlich Brot und Traubensaft, sondern auch, was mit ihnen geschieht, das Brechen und das Ausgießen. Ja, also hier sehen wir auch das beim Abendmahl, das Verständnis, dass eben Jesu Gegenwart auch schon irgendwo mystisch mit da drin ist, ist auch nicht biblisch. Ja. Das ist übrigens auch ein Grund, warum zwischen katholischer und evangelischer Kirche bis heute sie sich schwer tun, in der Ökumene gemeinsam Abendmahl zu feiern. Weil das Verständnis, was damit zusammenhängt, ein vollkommen anderes ist. Die katholische Kirche sagt, hier haben wir ein neues Opfer Jesu. Er kommt vom Himmel herab und wird neu auf diese Erde geopfert für uns. Weil die Evangelischen sagen, nein, das ist kein Opfer. Das ist schon ein Erinnerungsmahl, aber Gottes Gegenwart ist schon irgendwo auch mit in diesem Brot mit drin. Und diese verschiedene Vorstellung, die verhindert bis jetzt und noch das gemeinsame Mahl in der Ökumene. Ja, das waren die Abweichungen von der Bibel. Jetzt ist die Frage, was können wir daraus lernen? Was können wir da für uns übernehmen? Welche Schritte kann man gehen, wenn man das jetzt sieht? Vor allen Dingen auch, welche Hinweise können wir Menschen geben, die in der evangelischen Kirche sind, die evangelisch-lutherisch von ihrer Konfession her sind? Was sagt die Bibel? Welche Schritte können wir gehen? Erstens, dass wir die Bibel lesen. Und zwar ein echtes Sola Scriptura. Zweitens, dass wir die biblische Prophetie studieren. Drittens, dass wir eine persönliche Beziehung zu Jesus aufbauen und haben. Viertens, dass wir die Wichtigkeit der 10 Gebote und den Gehorsam erkennen und praktizieren. Im Einzelnen, die Bibel lesen, echtes Sola Scriptura. Es steht in Apostelgeschichte Kapitel 17, Vers 11, diese aber, und zwar die in Beröa, waren freundlicher als die in Thessalonich. Sie nahmen das Wort bereitwillig auf und forschten täglich in der Schrift, ob sich so verhielte. Was haben die gemacht? Die haben geforscht. Wo? In der Schrift. In welcher Schrift? Im Alten Testament. Sie hatten aber nur das Alte Testament. Das Neue hatten sie noch nicht. Wir haben es heute viel leichter. Wir haben das Neue Testament noch dazu. Das heißt, wenn irgendwo etwas gepredigt wird oder gelehrt wird, was sollten wir tun? Selbst wenn ein Paulus predigt, selbst wenn ein Papst predigt oder irgendein anderer Bischof predigt, nur weil er jetzt ein hohes Amt hat, heißt nicht, dass das alles richtig ist, was er sagt, sondern wir müssen alles, was er sagt, an der und mit der Bibel prüfen. Und wir können es nur prüfen, wenn wir die Bibel kennen, wenn wir sie lesen, wenn wir sie auswendig lernen. Was wir beachten müssen, ist, dass wir auch das echte Sola Scriptura haben. Die evangelische Kirche sagt zwar Sola Scriptura, das ist ihr Prinzip, auf dem Papier steht es, aber sie praktizieren es nicht wirklich. Warum nicht? Weil sie viele Lehren haben, die nach der Bibel ausgerichtet sind, natürlich. Sie haben auch vieles verändert in der Reformation. Aber sie haben doch einige Lehren beibehalten aus der Tradition der Kirche. Wie zum Beispiel Säuglingstaufe oder Sonntagsheiligung oder das Abendmahlsverständnis. Und da wäre es wichtig, hier einfach die Bibel zu lesen, die Bibel aufzuschlagen und wirklich mit unvoreingenommenem Herzen das zu lesen. Das heißt, dass man einfach das, so wie es da steht, annimmt. Nicht versucht, aus irgendwelchen kirchlichen Traditionen heraus das zu deuten. Und hier haben wir auch eine klare kirchliche Tradition in der evangelischen Kirche. Die katholische Kirche sagt, wir glauben es anders, weil wir das Recht haben, es zu verändern. Und damit ist ihr Gedankengebäude sehr logisch, konsequent, schlüssig, aber nicht biblisch. Die evangelische Kirche versucht an der Stelle, biblisch zu argumentieren, kann es aber nicht, weil die Säuglingstaufe und der Sonntag und auch das Abendmahlsverständnis und auch die unsterbliche Seele in der Bibel nicht drin sind, nicht bewiesen werden können. Deswegen, wir brauchen für die evangelischen Christen ein echtes Sola Scriptura. Dass man sagt, wirklich, dass man versucht, mal die ganzen Kirchenlehren, die man so im Kopf hat, mal zur Seite zu setzen und einfach nur die Bibel zu lesen und den Heiligen Geist bitten, dass er einen führt, dass er einem die Wahrheit zeigt. Und der Heilige Geist wird uns in alle Wahrheit leiten. Das hat Jesus versprochen. Zweitens, biblische Prophetie studieren. 2. Petrus 1, Vers 19. Dort heißt es, umso fester haben wir das prophetische Wort. Und die tut gut daran, dass ihr darauf achtet, als auf ein Licht, das erscheint an einem dunklen Ort, bis der Tag anbricht und der Morgenstern aufgeht in euren Herzen. In der Prophetie finden wir, dass Gott die Weltgeschichte vorausgesagt hat. Da finden wir dadurch eine Bestätigung der Bibel, dass sie wirklich Gottes Wort ist. Aber wir haben noch etwas in der Prophetie. Die Prophetie zeigt uns, wo wir heute Wahrheit finden und wo nicht. Denn hier haben wir Entwicklungen beschrieben. Auch das Mittelalter, eine Kirche im Mittelalter sind hier beschrieben. In Offenbarung 13. Und wenn man das dann verlängert in die heutige Zeit, dann können wir sehen, wo stehen wir heute und wo finden wir Institutionen oder auch Mächte, die gegen Gottes Wort stehen und wo finden wir Mächte oder Kirchen oder Institutionen, die auf Gottes Seite stehen. Und das zu unterscheiden, ist in der Prophetie ziemlich einfach zu erkennen. Deswegen ist es so wichtig, Prophetie zu studieren. Und Petrus sagt uns auch, es ist ein Licht. Wir müssen den Weg zum Licht gehen. Das Licht ist so wichtig. Wenn wir im Dunkeln gehen, dann kommen wir irgendwo ganz woanders raus, wo wir gar nicht hinwollen. Und die Prophetie zeigt uns, die ist eine Lampe, ein Licht, ein kleines Licht, das in der Dunkelheit uns scheint. Wenn man draußen in der Dunkelheit ist und man sieht den Weg nicht, dann ist man verloren. Dann ist man schnell vom richtigen Weg abgekommen. Aber wenn man ein kleines Licht hat, eine Taschenlampe oder eine kleine Leuchte oder der Mond, der uns vielleicht scheint, dann kann diese kleine Lampe uns den richtigen Weg zeigen, dass wir den Weg nicht verpassen und dass wir am Ziel ankommen. Und so ist die Prophetie. Die Prophetie zeigt uns, dass wir den Weg gehen können. Die lässt uns unterscheiden zwischen Wahrheit und Irrtum, zwischen richtig und falsch, dass wir den richtigen Weg gehen und dass wir auch am Ende am Ziel ankommen werden. Drittens, eine persönliche Beziehung zu Jesus Christus. Nur wenn ich in der Bibel lese und mit Jesus verbunden bin, dann kann ich auch mit ihm eine Beziehung haben, ihm näher kommen. Und wenn ich ihn im Herzen habe, kann Gott auch durch sein Wort mein Leben verändern und mein ganzes Verständnis verändern. Und wenn ich mit Jesus verbunden bin, wenn er mein Denken einnimmt und mein Denken kontrolliert, dann kann er mich auch in alle Wahrheit führen. Johannes 15, Vers 4 sagt Jesus, bleibt in mir und ich in euch, wie die Rebe keine Frucht bringen kann aus sich selbst. Wenn sie nicht am Weinstock bleibt, so auch ihr nicht, wenn ihr nicht an mir bleibt. Das heißt, so wie die Rebe am Weinstock ist, wenn man sie abschneidet, dann ist sie tot. Und so ist es auch bei uns. Wenn wir uns an Jesus abschneiden, dann sind wir geistlich tot. Wir brauchen Jesus. Wir müssen uns an ihm festklammern. Wir müssen in ihm sein und er in uns. Eine enge persönliche Beziehung zu Jesus. Und wenn wir das haben, dann bringen wir auch Frucht. Und Frucht bringen heißt auch, dass wir auch das Richtige erkennen, den richtigen Weg erkennen, die richtige Wahrheit erkennen und den guten Weg des Glaubens gehen können. Und viertens, die Wichtigkeit der 10 Gebote. Natürlich werden wir erlöst durch den Glauben, durch Jesus Christus aus Gnade. Aber trotzdem haben die 10 Gebote eine Wichtigkeit, und zwar der Gehorsam zu den 10 Geboten, zu Gott. In Johannes 14, Vers 15 sagt Jesus, liebt ihr mich, so werdet ihr meine Gebote halten. Ist das deutlich? Welche Gebote sind damit gemeint? Die 10 Gebote. Jesus sagt, wenn du mich wirklich liebst, dann wirst du auch das tun, was ich sage, was ich möchte. Und von daher ist meine Frage, liebst du Jesus? Liebst du ihn wirklich? Sind seine Aussagen dir wichtig? Denn die Lehren, die wir in der Bibel haben und auch die 10 Gebote, die wir haben, sind ein Ausdruck seiner Liebe, die er uns gegeben hat. Und wenn wir sie halten, dann halten wir sie nicht, weil wir müssen, weil es für uns schwer ist, sondern er möchte seine Gebote in unser Herz reinschreiben. Und wenn sie in unserem Herzen drin stehen, dann kommen sie von innen heraus. Dann habe ich ein Bedürfnis, das zu tun, weil Jesus in mir wohnt und ich seinen Willen, seine Gebote gerne halte, aus Liebe. Deswegen möchte ich dich aufrufen, dein Leben Gott ganz zu übergeben, ein ganzes Ja zu Jesus zu sagen, ihm nachzufolgen, an ihn zu glauben und aus dem Glauben heraus das tun, was er sagt. Aus seiner Kraft, durch seine Liebe, in seiner Gnade. Lasst uns zusammen beten. Himmlischer Vater, wir danken dir von ganzem Herzen, dass wir Erkenntnis der Wahrheit haben dürfen. Dass du uns den Heiligen Geist gegeben hast, der uns zeigt, was dein Wort sagt, wo Wahrheit ist und wo keine Wahrheit ist. Hab Dank, dass wir die Prophetie haben dürfen, die uns auch deutlich die Zukunft vorausgesagt hat und dass wir sehen können, dass sich das meiste schon erfüllt hat in der Vergangenheit und dass es auch vor unseren Augen heute sich manches noch erfüllt. Hilf, dass wir das richtig erkennen können und richtig einordnen können, dass wir auch sehen können, wo heute Wahrheit ist und wo keine Wahrheit ist. Er hilft, dass wir das Prinzip Sola Scriptura wirklich ausleben, dass wir nicht an den Lehren unserer Kirche festhalten, sondern dass wir an deinem Wort festhalten, dass dein Wort uns immer wieder Richtschnur, Hilfe, Trost und Wegweisung ist. Herr, sprich du zu uns durch dein Wort. Lass uns darin leben und darin wachsen. Hab du Dank dafür. In Jesu Namen. Amen. Das war Thema Nummer 2 über die evangelische Kirche. Herzliche Einladung zu unserem nächsten Thema. Das wird über die reformierte Kirche gehen. Ein sehr spannendes Thema, was das wohl uns zu sagen haben wird.